Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und ich vertrete Dagmar Rosenfeld, die heute Urlaub hat. Heute ist Freitag, der 27. November. Übermorgen starten wir in die seltsamste Adventszeit, die die meisten von uns je erlebt haben. Keine weihnachtlichen Klänge, stattdessen mahnende Worte und enttäuschte Wünsche.
Und deshalb sollte niemand so tun, als könnte man in einem Land vulnerable Gruppen schützen, wenn es 27 Millionen Menschen sind und dass man die einfach irgendwie aus dem öffentlichen Bereich herausnimmt. Das wird bei uns nicht gehen und ich halte das auch nicht für ethisch vertretbar, um das ganz klar gesagt zu haben. Vor diesem Hintergrund haben Bund und Länder gestern beschlossen, dass Lockerungen an den seit dem 2. November geltenden Kontaktbeschränkungen noch nicht möglich sind. Sie wären nicht verantwortbar.
Vieles ist widersprüchlich. Das Weihnachtsshopping in den Läden müssten wir eigentlich ausfallen lassen. Denn es gilt ja auch die Regel der Kanzlerin, dass jeder Kontakt, der nicht stattfindet, gut sei. Gleichzeitig aber erklärt ihr Wirtschaftsminister Peter Altmaier in der Zeitung, dass der Erhalt des stationären Handels eine, Zitat, patriotische Aufgabe sei. Ein Widerspruch, der so gar nicht unter einen Hut geht. Mal hü, mal hot. Auch wirtschaftlich nicht, wie der FDP-Chef Christian Lindner erklärt.
Die jetzt diskutierte Regel, 25 Quadratmeter pro Person im Handel, würde die Innenstädte zu Ödnissen werden lassen. Und zum anderen wäre es ein Programm zur Beschaffung neuer Marktanteile bei Amazon. Dann haben wir die nächste Branche nach Gastronomie, nach der Kultur, nach Sport und Freizeit, die dann auf Hilfen angewiesen sein wird, die gar nicht die Schäden komplett abdecken können.
Und ein neuer Begriff wird Einzug halten. Der dezentrale Weihnachtsmarkt. Weit auseinander verteilte Verkaufsbuden statt ein großer Markt. Zwischen Glühwein und Bratwurststand liegen dann etliche 100 Meter. Weihnachtsstimmung, Fehlanzeige. Auch das Reisen zu guter Letzt, es wird besonders bleiben in der Adventszeit und zum Weihnachtsfest und möglicherweise kompliziert. Wenn die Bahn ihre neuen Regeln durchsetzt, sollen nur noch Fensterplätze reservierbar sein. Die Gangplätze bleiben frei. An Plätzen mit Tischen sitzen sich die Fahrgäste nur noch diagonal gegenüber. In geschlossenen Abteilen sitzen nur noch zwei Menschen. Die neuen Corona-Regeln machen die Bahnmitarbeiter zu Sitzplatzanweisern. Das alles kann man traurig finden, aber man kann auch versuchen, es mit Humor zu sehen. Nehmen wir es mit Loriot und seinem Opa Hoppenstedt.
Früher war mehr Lametta.
Unsere weiteren Themen heute. Meine Kollegen Marina Weißband und Michael Bröker haben mit Deutschlands populärsten Moderator gesprochen. Thomas Gottschalk spricht in einer neuen Folge der Überstunde über Humor.
Ich bin niemand, der auf die Bühne geht, wie Otto Walkes beispielsweise, den ich toll finde, der einfach ein Programm hat. Das hatte ich nie. Ich hatte auch nie irgendwie Reservewitze im Köcher, die ich rausgezogen habe, wenn nichts mehr lief. Dann habe ich eben gesagt, ja Freunde, jetzt stehe ich da und guck dumm.
Wir schauen außerdem auf 50 Jahre erfolgreichen Mord und Totschlag zur besten Sendezeit. Der Tatort feiert Geburtstag. Und Sie hören, welches Geschenk Diego, die Hand Gottes Maradona, der Welt hinterlassen hat. Viele Menschen in Deutschland werden nostalgisch, wenn sie das hier hören. So klang das im ZDF vor ziemlich genau 25 Jahren.
Wetten, das bringt Ihnen heute live aus der Rhein-Ruhr-Halle in Duisburg. Einen Mann mit Schaum vorm Mund, ein Motorrad auf Abwägen, Fußtritte en gros und ein Ei am Haken. Und den Megastar aus USA. All dies präsentiert von unserem Star des Abends, Thomas Gottschalk.
Okay. Herzlich willkommen zu Wetten, das.
Thomas Gottschalk schrieb mit Wetten, das Fernsehgeschichte. Über 20 Jahre lang unterhielt er in über 150 Ausgaben die Fernsehnation in ihren Wohnzimmern. Auf seiner Fernsehcouch saß damals alles, was Rang und Namen hatte. Gerhard Schröder, als er noch Kanzler war, Michael Jackson, als er noch lebte und Steffi Graf, als sie noch Tennis spielte. Kaum eine andere Person ist in Deutschland so bekannt und so beliebt wie dieser Mann, nicht zuletzt für seinen lockeren Humor. Jetzt ist er zu Gast in dem Pioneer Original Podcast Die Überstunde. Ein Gast, eine Stunde, ein Thema. Marina Weißband und unser Chefredakteur Michael Bröker haben mit Thomas Gottschalk über Humor gesprochen. Hier ein Ausschnitt.
Das ist das Interessante bei mir. Man kann mich ja ein- und ausschalten. Ich bin, sagen wir, im deutschen Sprachgebiet für mehrere Generationen leider inzwischen jemand, mit dem sie in Anführungszeichen groß geworden sind. Sobald ich aber die deutsche Sprachgrenze verlasse, war's das. In Italien muss ich schon damit angeben, dass ich Michel Hunziker kenne und sonst kriege ich keine Pizza hingestellt. Also dieses Gefühl, in einem Teil der Welt wahrgenommen zu werden als der Gottschalk und im sozusagen nach dem Durchschreiten einer Grenze ausgeknipst zu sein, hat es mir natürlich leichter gemacht, mich selbst zu testen. Also ich habe in Amerika, das gebe ich zu, den Drang auch gemocht, auch wahrgenommen zu werden als ein fröhlicher Geselle, der ich bin und als der ich mich sehe. Aber es ist schwerer, es ist sprachlich schwerer und ich muss halt arbeiten. Also das, was ich hier quasi an meinem Ruf bereits verdanke, muss ich mir dort in jeder Begegnung wieder erarbeiten. Das tue ich aber auch. Das ist bei mir etwas krankhaft, dieses Gefühl, ich will gemocht werden. Das ist etwas, was mich dienstlich natürlich immer sehr, sehr unterstützt hat. Dieser Wunsch, es richtig zu machen, der wäre natürlich in der Politik eine große Gefahr, merke ich inzwischen, weil ich der klassische Populist bin. Aber ich glaube, einem Entertainer steht das zu, einem Politiker nicht.
Klassische Populist Marina, bloß jetzt nicht hier einhaken. Nochmal einmal zurück.
Was?
Einmal zurück.
Ich find's eine coole Beobachtung.
Zum Humor kurz. Ist das damals einfacher gewesen? Du hast ja einen Humor gemacht, der sehr gelassen daherkam, auch sag mal, ohne Rücksicht auf Verluste. Du wärst ja heute mit teilweise den Sprüchen aus den Das-Sendungen, gerade die sich gegenüber Frauen richten, würde ich jetzt mal sagen, wärst du ja ständiger Gegenstand von einem Shitstorm, oder?
Ja, der wurde ich ja auf meine älteren Tage zusehends. Ich wurde ja dann langsam wahrgenommen als der berühmte alte weiße Mann, der allen Frauen, die neben ihm sitzen, zwanghaft an die Knie fasst, wogegen ich mich absolut wehre. Ich bin das nicht.
Das waren auch mal die Schuhe, stimmt.
Nein, es ist einfach, ich habe immer verhindern wollen, dass meine weiblichen Gäste zum Flieger rennen, weil sie irgendwie weg wollten. Dann habe ich ein bisschen an der Jacke gezogen. Aber das war es denn auch. Und es ist schon richtig, dass ich in einer Zeit meine Karriere begonnen habe, als Radio ernst war. Ich erinnere mich, als ich so 72 beim BR angekommen bin, dann haben die Nachrichtensprecher die Nachrichten noch mit Krawatte und Jackett lesen müssen, einfach damit sie die nötige Ernsthaftigkeit bei ihrer Arbeit auch zeigen. Da kannst du nicht in kurzen Hosen sitzen. Und ich war derjenige, der im richtigen Moment in einer relativ verkrusteten Medienlandschaft so geredet hat, wie mir der Schnabel gewachsen war. Und das hat sich über Jahre hinweg natürlich bei mir ausgezahlt, weil ich das besetzt habe. Und was der Unterschied zu den Menschen ist, die heute Humor machen, ich hatte nie in meinem Leben einen Autor, der mir eventuell irgendwelche Gags geschrieben hat, oder ich hatte nie einen Zettel in der Tasche, auf dem irgendwelche Gags verzeichnet waren. Das ging bei mir gar nicht. Bei mir war die Schlagfertigkeit oder der Spaß, den ich gemacht und gehabt habe, hat sich immer aus der Situation ergeben. Das heißt, die Leute haben gemerkt, mit der Situation konnte er nicht rechnen, also hatte den Witz auch nicht dabei gehabt. Der ist im Moment entstanden und wenn Menschen dir dabei folgen, wie du reagierst, und ich bin einer, der Ping-Pong spielen muss, ich bin niemand, der auf die Bühne geht, wie Otto Walkes beispielsweise, den ich toll finde, der einfach ein Programm hat. Das hatte ich nie. Ich hatte auch nie irgendwie Reservewitze im Köcher, die ich rausgezogen habe, wenn nichts mehr lief. Dann habe ich eben gesagt, ja Freunde, jetzt stehe ich da und guck dumm.
Ist interessant. Das heißt, du warst ein relativ unideologischer, würde ich sagen, unpolitischer Unterhalter. Könnte man damit heute noch eine Karriere machen?
Also heute könnte einer wie ich überhaupt keine Karriere mehr machen, weil die Wahrnehmung eine andere ist. Ich war damals, um das schöne Wort unserer Kanzlerin zu benutzen, alternativlos. Es gab zwei Programme. In einem hat Franz Alt gegen Atomwaffen gewettert, im anderen habe ich dumme Witze gemacht. Und die Mehrheit der Bevölkerung hat sich für die dummen Witze entschieden. Aber wenn Sie etwas ganz anderes wollten, mussten sie entweder ausmachen oder sie mussten aufstehen, mussten zum Gerät gehen und mussten da knipsen. Manche haben dann noch die Antenne gerade gerückt oder das Bild ist gelaufen, dann musste man so oben draufhauen. Also die Fernbedienung war quasi ein früher Warnschuss für mich, dass es so komfortabel nicht weitergehen würde, weil die Leute inzwischen dann irgendwo drücken konnten und ich war weg. Das gab es am Anfang meiner Karriere gar nicht.
Ich würde da tatsächlich gerne nachfragen, muss Humor heute politischer sein, als er früher sein musste?
Das weiß ich nicht. Nur ich glaube, es gibt kaum politischen Humor. Es gibt Humor, der hinterher politisch bewertet wird. Aber lustig ist lustig und politisch ist politisch. Und das eine hat mit dem anderen, finde ich, wenig zu tun.
Hat sich denn dein Humor verändert über die Jahre?
Nee, deswegen ist er heute vielleicht auch ein bisschen fehl am Platze ab und zu. Aber das geht gar nicht. Du bist, wie du bist, und du kannst ja nicht das Koordinatensystem nach deinem Gutdünken neu sortieren und die Abszisse immer mit dir rumtragen und dann sagen, so, jetzt stehen wir hier. Ich kann keine politischen Witze, ich finde die Politik auch nicht lustig. Man kann sich über Politiker lustig machen, was zusehends natürlich auch schwieriger wird, weil es mit einer gewissen Bitterkeit aufgenommen wird. Und was es bei mir ja eben nicht gab, ist diese Sofortreaktion. Bei mir war es doch so, wenn ich am Samstag im Fernsehen dummes Zeug erzählt habe, hat am Montag eine Fernsehrätin beim Intendanten angerufen und hat sich über mich beschwert. Und die Bild vom Montag hat davon ausgehen können, dass 20 Millionen Wetten das gesehen haben. Also hat man mich zitieren können. Die Leute sagen, ja, so war das. Aber so hat er das doch nicht gemeint. Also ich habe ja immer, wenn ich irgendetwas gesagt habe, eine gewisse Leichtigkeit im Paket gehabt. Ich hatte nie gegen jemanden wirklich was. Es ging mir auch nicht darum, bei Wetten, dass oder bei meinen ganzen Fernsehaktivitäten irgendwelche Zeichen zu setzen, irgendwelche Statements abzugeben. Es ging immer darum, deswegen nochmal der Populist, das zu sagen, was die Leute in diesem Moment von mir hören wollten und was sich aus der Situation ergeben hat. Und ich habe vermieden, politische Situationen zu haben. Ich hatte Schwarzenegger und Gorbatschow bei mir zu Gast. Der eine war nicht mehr der Präsident der Sowjetunion, der andere war noch nicht Governor. Und da hatte Arnold den guten Satz gesagt, ich weiß nicht, ob er den mitgebracht hatte, Mr. Gorbatschow, I'm only acting the hero, you are a hero. Und das ist toll. Und das ist etwas, politischer wurde es bei mir nicht.
Das hat man in den Feuilleton-Kritiken ja immer wieder auch durchscheinen, hören und lesen können, dass du einfach ein Unterhalter bist. Pur, klar, ohne Botschaft, ohne Message, ohne... Hat dich das manchmal geärgert, diese Kritik?
Nee, oder? Meine einzige Botschaft war, Freunde, ich kann die bestehenden Verhältnisse nicht verändern mit dem, was ich hier mache. Aber ich kann euch in eine Situation bringen, in der ihr mit den bestehenden Verhältnissen vielleicht besser umgehen könnt, weil ihr sie nicht mehr so ernst nimmt. Und es ist natürlich auch immer so ein bisschen von Scheinwelt gewesen. Also Freunde, ist doch alles gut. Solange bei mir ein Mensch kommt, der mit einer Augenbinde versehen eine Kuckucksuhr zusammensetzen kann, das braucht die Welt überhaupt nicht, das wusste ich. Alles, was ich gemacht habe, war verzichtbar. Das war mir auch immer klar und das war auch in Ordnung. Ich wollte nie mehr sein, als ich war. Und ich wollte nie mehr als 20 Millionen Zuschauer. Ich dachte, das reicht, der Rest soll machen, was er will.
In dem Gespräch ging es auch noch über die Unterschiede zwischen den Amerikanern und Deutschen. Es geht um Humor im Alter und über den Unterschied zwischen Entertainer, Kunstfigur und echter Privatperson. Sie können das alles hören als kostenpflichtige Version der Überstunde. Denn guter, unabhängiger Journalismus kostet eben ein bisschen Geld. Es arbeiten im Hintergrund Techniker, Produzenten, Redakteure. Es braucht Equipment und Studioräumlichkeiten. Mit Ihrer Unterstützung machen Sie das alles möglich. Werden Sie jetzt Pioneer auf thepioneer.de. Danke, dass Sie dabei sind.
Und was, Chelsea, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Ja, wir haben eingangs schon darüber gesprochen. Auch in unserem Hauptstadt-Newsletter geht es um Shoppen. Da ist der Handel in Sorge, weil die Politik den Geschäften das Weihnachtsgeschäft vermasselt. Denn wer mehr als 800 Quadratmeter hat, darf nur noch einen Kunden pro 20 Quadratmeter zulassen. Das ist nicht viel. Bei mir ist jetzt The Pioneer-Chefredakteur Michael Bröker. Michael, guten Morgen.
Guten Morgen, Chelsea.
Was sind denn die konkreten Sorgen des Handels?
Ja, Chelsea, für viele Einzelhändler ist der Dezember der wichtigste Monat im Jahr. Modegeschäfte, Elektrohändler, Parfümerien, die machen dort teilweise bis zu 2/3, 3/4 ihres Jahresumsatzes. Und diese neuen Regeln verderben ja nicht nur uns die Kauflust, sondern eben auch den Eigentümern dieser Geschäfte das Geschäft. Und deswegen gibt's Ärger. Und sie schreiben an alle Bundestagsabgeordneten, alle Wirtschaftspolitiker und Finanzpolitiker und bitten um Änderungen dieser Beschlüsse. Denn manch ein Kunde wird ja sogar im Kalten warten müssen, wenn er zum Beispiel übrigens auch beim Aldi, wenn er nicht mehr ins Geschäft darf, weil schon ab 800 Quadratmeter eben diese harten Beschränkungen gelten. Und deswegen wünschen diese Händler sich Korrekturen.
Und jetzt gibt's auch den üblichen Protest der Handelsverbände, kann man auch irgendwie nachvollziehen. Aber wird es deswegen tatsächlich Änderungen geben?
Ja, Chelsea, das ist die wichtige Frage. Ich glaube, in diesem Fall wird es keine Änderungen der Beschlüsse geben, der Kontaktbeschränkungen. Dafür hat die Kanzlerin zu scharf, zu hart diese Vorgaben schon kommentiert. Aber was es geben wird, ist wie immer in dieser Corona-Politik wahrscheinlich mehr Geld, mehr Hilfen aus dem Bundeshaushalt, vielleicht höhere Umsatzausfälle, die dann ausgeglichen werden. Ich glaube, der Handel wird mit dem schwierigsten Weihnachtsgeschäft in der Geschichte umgehen müssen, aber er wird dafür angemessen entschädigt. Und darüber berichten wir heute ausführlich in unserem Hauptstadt-Newsletter auf thepioneer.de.
Vielen Dank, Weg.
Danke, Chelsea.
Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Als ich vor 17 Jahren zum ersten Mal nach Deutschland gekommen bin, hat mich überrascht, dass es ein Krimi schafft, fast die ganze Nation vor dem Fernseher zu versammeln. Alle haben Sonntagabend um 20.15 Uhr Tatort geguckt. Ich habe das Gefühl, das ist auch eine Zeit, wo man in Deutschland nirgendwo anrufen darf. Und ich gebe zu, mich hat das nie wirklich gepackt. Ich habe auch nie Tatort geguckt. Aber ich finde es so schön, dass ein ganzes Land einmal pro Woche so etwas wie ein Lagerfeuermoment hat und montags dann bei der Arbeit ausgiebig darüber diskutiert wird. Wie sehr der Tatort zur nationalen DNA gehört, wird sehr schön in dem Film Almanya deutlich, wo sich die türkischen Eltern einbürgern lassen wollen.
Jetzt fehlt nur noch der Punkt 4 auf Anhang 18. Verpflichten Sie sich, als baldige deutsche Staatsbürger die deutsche Kultur als Leitkultur zu übernehmen. Das bedeutet, Sie werden Mitglied in einem Schützenverein, essen zweimal in der Woche Schweinefleisch, Sie sehen jeden Sonntag Tatort und verbringen jeden zweiten Sommer auf Mallorca.
Der Tatort ist also nicht nur Krimireihe, sondern mittlerweile auch ein deutsches Klischee und wird übermorgen 50 Jahre alt. Gefeiert wird in der ARD mit einer Doppelfolge. Ein und derselbe Fall erzählt aus zwei Perspektiven. Klingt cool. Und beweist, der Tatort zählt auch mit 50 immer noch nicht zum alten Fernseheisen und kann auch immer noch modern.
Und was geht eigentlich gar nicht?
Dass Diego Maradona kaum gestorben ist und offenbar der Krieg um sein Erbe schon begonnen hat. Gestern gab es für die Öffentlichkeit in Buenos Aires die Möglichkeit, Abschied von einem der größten Fußballstars aller Zeiten zu nehmen. Er wurde im Präsidentenpalast aufgebahrt. Unzählige Menschen, fast alle im Trikot mit der Nummer 10, zogen applaudierend, blumenwerfend und weinend an seinem Sarg vorbei. Es gilt eine dreitägige Staatstrauer. Und am kommenden Donnerstag wird Maradona dann mit einem Staatsbegräbnis geehrt. Im Hintergrund bringen sich aber schon die Erben in Stellung. Maradona hat 5 offizielle Kinder von 4 verschiedenen Frauen. Dazu kommen in Argentinien 3 von ihm nicht anerkannte Kinder, die jetzt aber auch schon Erbschaftsansprüche angemeldet haben. Zudem gibt es angeblich auch noch 3 weitere Kinder auf Kuba, wo sich Maradona längere Zeit wegen eines Alkoholentzugs aufgehalten hat. Auch dorthin gibt es schon anwaltlichen Kontakt. Mit dem kubanischen Nachwuchs hätte Maradona insgesamt 11 Kinder und damit hinterlässt er uns doch eigentlich das größte und passendste Geschenk, eine ganze Fußballmannschaft. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Ich wünsche Ihnen einen lebensfrohen Start in diesen neuen Tag. Montag ist Gabor Steingart wie gewohnt wieder für Sie da. Same time, same place. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona.
Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría Mundial Misión para gritarles a la FIFA que ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona y un partido que gana, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola.